Wie gesagt, ich möchte mit euch den Text in zwei Abschnitten angehen. Der erste ist von Vers 1 bis 5. Da betet Jesus erstmal scheinbar für sich. Es geht um seine Verherrlichung. Er bittet den Vater, dass er selbst verherrlicht wird. Was genau das bedeutet, werden wir uns gleich noch anschauen. Und Verse 6 bis 13 danach, wo wir lesen, dass Jesus für die Jünger und damit letztlich, das werde ich dann auch noch erklären, für uns betet. Also Jesus startet sein Gebet hier mit folgenden Worten. Vater, die Stunde ist gekommen. Wer von euch den das Johannesevangelium schon mal öfters gelesen hat, dem wird vielleicht diese Struktur bekannt vorkommen, dieses die Stunde ist gekommen. Das kommt sehr, sehr häufig vor im Johannesevangelium, allerdings immer in der verneinten Form. Jesus wird zum Beispiel bedrängt, oder Jesus wird mit dem Tod bedroht, Jesus ist in Gefahr, aber er kommt immer wieder raus und er wird entweder von Gott einfach rausgeführt, es passiert ein Wunder und er entkommt. Warum? Steht in Johannes dann immer sehr deutlich, weil seine Stunde noch nicht gekommen war. Und jetzt startet Jesus mit, Vater, die Stunde ist gekommen. Was ist diese Stunde? In Markus 14 lesen wir dazu was, oder auch in Johannes 14. Diese Stunde ist der Moment, in der Jesus in die Hand des Sünder übergeben wird und in der Jesus letztlich zu seinem Tod kommt. Das ist das Kreuz. Das ist der Höhepunkt seines Dienstes auf Erden. Das ist der Wendepunkt in der ganzen Geschichte. Es ist der Punkt, der zählt. Das Kreuz. Und wenn wir uns an die Geschichte im Garten Gethsemane erinnern, dann wissen wir, dass Jesus alles andere als glücklich war, wenn er an diese Zeit denkt. Jesus hatte Angst davor. Jesus war in Panik. Jesus hat Blut geschwitzt und hat Gott angefleht, dass er ihn diesen Kelch an ihm vorübergehen lassen wird. Und genau diese Stimmung müssen wir uns auch hier vorstellen. Denn Jesus weiß ganz genau, was auf ihn zukommt. Er sagt, Vater, die Stunde ist gekommen. Jetzt geht's weiter. Verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Da habe ich gedacht, passt irgendwie nicht so ganz zusammen. Wieso ist jetzt die Stunde gekommen, wo Jesus stirbt und jetzt will er gleichzeitig verherrlicht werden? Wenn ich an Verherrlichen denke, dann habe ich irgendwie sowas Strahlendes im Kopf. Weiß nicht, einen Heiligenschein und man schwebt irgendwie so ein bisschen über dem Boden und leuchtet. Schaut irgendwie schön aus, ist groß, ist toll. Aber das ist nicht das, was er hier meint. Im Alten Testament ist das Wort für Herrlichkeit und für Gewicht genau das gleiche Wort. Das heißt, Herrlichkeit bedeutet nicht irgendwie was Strahlendes, sondern Herrlichkeit bedeutet eigentlich was Bedeutendes, was Wichtiges. Man sagt, die Worte einer Person haben Gewicht. Warum? Weil sie bedeutend sind, weil sie signifikant sind für uns in irgendeiner Form. Und genau das ist, was Jesus hier sagt. Verherrliche deinen Sohn, mach deinen Sohn bedeutend. Mach ihn wichtig, gib ihm Gewicht, gib ihm eine Bedeutung in dieser Zeit. Und dann ist ganz klar, was er hier sagt. Verherrliche deinen Sohn bedeutet nichts anderes als, mach ihn zum Zentrum, mach ihn zu demjenigen, der von dem dann alles ausgeht. Mach ihn zum Opferlamm, bring ihn ans Kreuz. Das, was Jesus hier sagt, ist, Vater, lass mich am Kreuz sterben. Warum sagt er das? Ich habe drei Gründe hier drin gefunden, die wir uns gemeinsam anschauen können. Und zwar einmal, weil Jesus uns liebt. Wenn wir den Vers 2 anschauen, da ist schief gelaufen. Da, wenn wir Vers 2 anschauen, dann sagt er, gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Wenn er sagt, verherrliche mich, mach mich zum Zentrum, lass mich an diesem Kreuz sterben. Warum? Weil ich derjenige bin, der ewiges Leben gibt. Weil ich derjenige bin, der im Zentrum stehen muss. Ich gebe ewiges Leben. Lass mich ans Kreuz gehen, lass mich sterben, denn ich will ewiges Leben geben. Ich muss ewiges Leben geben. Das ist meine Aufgabe, das ist mein Ziel. Dazu bin ich hier. Oder anders gesagt, und lass es im Moment sacken, Jesus Ziel ist es nicht, mach mich groß, damit ich der Coolste bin, damit ich der Tollste bin, sondern Jesus Ziel ist hier, mach mich groß, mach mich wichtig, damit ich andere retten kann. Jesus geht ans Kreuz, Jesus will ans Kreuz, damit er dich retten kann. Weil er uns liebt, weil er dich liebt. Und Jesus bringt uns hier noch einen zweiten Grund. Er sagt, verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Jesus will durch seine Verherrlichung, durch seinen Tod am Kreuz, auch den Vater verherrlichen. Wie funktioniert das? Wie kann Jesus Gott wichtig machen, wenn er am Kreuz stirbt? Ganz einfach. Wir lesen das in Vers 4. Ich habe dich verherrlicht auf Erden, ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Was heißt das? Wenn Jesus, derjenige, der ewiges Leben geben kann, der im Zentrum von allem steht, zu einem anderen sagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, dann macht es den anderen unheimlich groß, gibt es dem anderen Ehre. Und Jesus Ziel, Jesus Aufgabe auf Erden war eben genau das, ans Kreuz zu gehen letztlich und sich dem Vater unterzuordnen. Das ist das, was Jesus durchweg, durch seine ganze Erdenzeit getan hat. Wir lesen das zum Beispiel in Philipper 2, ich werde jetzt nicht genau darauf eingehen, wo es heißt, dass er gehorsam war, gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Jesus verherrlicht den Vater, indem er sich ihm unterordnet, indem er sagt, ich gehorche dir, ich bin dein Sohn, ich bin abhängig von dir, ich lebe in der Abhängigkeit von dir und ich will dir gehorchen. Und wir sehen einen dritten Grund, den finden wir in Vers 5. Und verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Jesus will nicht was, was ihm nicht zusteht. Jesus will nicht plötzlich groß werden in irgendeiner Form, sondern Jesus ist herrlich. Jesus hat alle Macht. Jesus ist wichtig. Warum? Weil in ihm alles geschaffen ist. Alles ist für ihn geschaffen, lesen wir in der Bibel. Alles ist zu ihm hingeschaffen. Er ist das Zentrum von allem. Wenn er hier um seine Verherrlichung bittet, ist es nicht so, wenn ich jetzt zu irgendjemandem hingehe und sage, mach mich zum CEO hier, ich bin der Coolste, der Wichtigste. Es ist was anderes. Jesus sagt, ich bin der Wichtigste, verherrliche mich, mach das deutlich, gib mir diese Bedeutung, die ich schon längst habe. Also, Jesus startet hier, indem er um das Kreuz bittet, sagt Jesus sagt, Herr, Vater, meine Stunde ist gekommen, ich werde sterben. Lass mich sterben, denn ich will dich verherrlichen, ich will dir Ehre machen. Ich bin dazu bestimmt, das ist meine Ehre, die mir schon immer gehört. Und drittens, ich will ewiges Leben geben denen, die ich liebe. Und so ist es wenig verwunderlich, dass Jesus die weiteren Verse damit verbringt, dass er für seine Jünger betet. In Vers 9 lesen wir, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, die du mir gegeben hast. Das heißt nicht, dass Jesus die Welt völlig egal wäre, sondern das heißt, dass Jesus hier in dem Moment eine unheimliche Liebe für die Jünger hat, dass er für die Jünger brennt, dass die ihm auf der Seele liegen, dass es ihm darum geht. Und so wie ihm die Jünger damals auf der Seele lagen, so liegen auch wir heute ihm auf der Seele. So sind wir ihm heute wichtig. Denn das, was wir hier sehen, dieses Gebet, wird auch als hohepriesterliches Gebet bezeichnet. Das ist das, was Jesus heute jetzt in diesem Moment tut. Vielleicht haben wir manchmal so das Bild davon, dass Jesus irgendwann ans Kreuz gegangen ist, dann auferweckt wurde und in den Himmel aufgefahren ist und jetzt auf dem Thron rumsitzt und wartet, bis er wiederkommen darf. Aber das ist es nicht. Was Jesus jetzt tut, ist, er tritt für uns ein. Er ist unser Hohepriester, der uns immer und immer wieder vor Gott verteidigt, der uns immer und immer wieder mit Gott versöhnt, durch den wir zu Gott kommen können. In Hebräer 7, Vers 24 und 25 lesen wir das zum Beispiel. Da heißt es, er aber hat, weil er in Ewigkeit bleibt, ein unübertragbares Priestertum. Daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Im ersten Johannesbrief haben wir auch eine ähnliche Formulierung. Da heißt es, und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Jesus ist aktuell unser Hohepriester, unser Fürsprecher, unser Mittler zwischen uns, zwischen der Gemeinde und Gott. Er tritt für uns beim Vater ein und dadurch sind und bleiben wir vor dem Zorn Gottes bewahrt. Das ist die Art und Weise, wie wir gerettet bleiben. Aber Jesus tritt nicht nur für uns ein, sondern er zeigt uns das auch, dass er das tut. Und er bringt uns hier mit diesem Gebet ein Beispiel dafür, damit wir sehen können, wie er es tut. Warum? Weil er nicht nur will, dass wir sicher sind, dass wir gerettet sind, sondern weil er will, dass wir es wissen. Dass wir wissen, dass Jesus für uns betet. Dass er uns festhält. Und dann sind wir wieder bei Vers 13. Da heißt es, nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt. Warum sollte Jesus das vor den Jüngern beten? Ganz einfach. Damit sie wissen, was er tut und damit sie letztlich seine Freude völlig in sich haben. Ich versuche es nochmal so einfach wie möglich zu sagen. Jesus betet für dich, so wie er damals für diese Jünger gebetet hat. Und er hat dieselbe Liebe für dich, wie er sie damals für die Jünger hatte. Er tritt für dich ein, der hält dich fest. In der restlichen Zeit wollen wir uns jetzt noch zwei Fragen widmen, die uns in den nächsten Versen beantwortet werden. Ich habe dieses Beispiel am Anfang gebracht mit mir und dem Richtmikrofon, wie ich meine Eltern belausche, theoretisch. So ähnlich. Und habe gesagt, wenn ich das mache, dann weiß ich, wie meine Eltern über mich denken. Dann weiß ich, was meine Eltern wirklich für mich fühlen, wie ich für sie bin. Und, das ist die zweite Frage, die wir uns dann anschauen wollen, ich kann wissen, was sie eigentlich für mich wollen. Was ist ihr Ziel für mich? Was liegt ihnen auf dem Herzen? Was wollen sie für mich? Und genauso können wir, indem wir uns dieses Gebet hier anschauen, erfahren, was Jesus über uns denkt und was Jesus für uns will. Wie sieht uns Jesus? Wie sind wir in seinen Augen charakterisiert? Und ich habe hier zwei besonders herausstechende Eigenschaften aus dem Text genommen, die so herausstechen, weil sie einfach so oft drin sind. Und da will ich zwei Sachen ansprechen. Und zwar erstens sagt Jesus, dass seine Jünger und dass damit wir dem Vater gehören. Wir sind Eigentum des Vaters. Wir lesen das in Vers 6 und Vers 9. Und das nicht erst seit Kurzem. Wir sind schon von Beginn an sein. Wir waren schon immer Gottes Eigentum. Und das ist nichts, was ich jetzt hier irgendwie aus den Zeilen rausquetsche, sondern das finden wir überall in der Bibel. Zum Beispiel Epheser 1, Vers 4 habe ich euch mitgebracht. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Wenn du also heute hier sitzt und wirklich Kind Gottes bist, dann nicht, weil du es so wolltest, sondern dann, weil Gott dich von vornherein, vor Grundlegung der Welt, schon immer dazu bestimmt hat. Du warst schon immer sein. Das ist das, was Jesus sagt hier über uns. Wir sind sein. Und wenn ich Gott gehöre, dann gehört Gott alles. Gehört Gott meine Zeit, mein Geld, meine Zukunft, mein ganzes Leben. Alles ist sein. Ich bin sein. Und es ist nicht das, was ich euch sagen möchte, sondern es ist das, was Jesus sagt. Es ist, sagt derjenige, der für euch ans Kreuz gegangen ist. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben. Du hast sie mir gegeben. Diese Worte finden wir ganze 7 Mal in dem Kapitel 17 im Johannesevangelium. In diesem Gebet sagt Jesus 7 Mal von seinen Jüngern, von uns, dass wir ihm gegeben wurden vom Vater. Und wenn wir sowas so oft lesen, dann, weil jemand das betonen möchte, weil es wichtig ist. Ich habe oftmals so das Gefühl, dass wenn ich über Glauben nachdenke, über Jesus nachdenke, dann habe ich mehr so das Gefühl, Gott beschenkt mich mit Jesus. Also Gott kommt und schenkt mir Jesus, damit ich irgendwas davon habe. Das ist aber nicht das Bild, das Jesus von uns hat. Jesus sagt, ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben. Wir sind das Geschenk Gottes an Christus, nicht andersrum. Und das sagt Jesus öfters. In Johannes 6 zum Beispiel lesen wir an 2 Stellen, ich habe euch mal 2 Verse mitgebracht hier, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. 39. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Wir sind Gottes Eigentum, verschenkt an Christus. Wir sind bereitet dafür, dass wir an Christus übergeben werden. Und das klingt erstmal recht komisch. Zumindest denke ich das. Aber wenn ich an meine Errettung zurückdenke, wenn ich daran denke, warum ich heute hier sitze, warum ich heute hier bin, dann muss ich feststellen, dass davon eigentlich nichts, absolut nichts mein Verdienst war. Ich durfte in einem christlichen Elternhaus aufwachsen. Glück, ich denke nicht, das ist Führung Gottes. Ich durfte sogar Kind eines Ältesten sein. Ich durfte früh mit der Bibel konfrontiert werden. Nichts, was ich geleistet hätte. Ich durfte schnell viel lernen. Nichts, was ich geleistet habe. Und wenn ihr mich kennt, dann wisst ihr, dass ich der Letzte bin, der von sich aus sagt, ich habe was falsch gemacht, ich habe ein Problem, ich brauche einen Retter. Und trotzdem hat Gott durch meinen Stolz, durch meine Überheblichkeit, durch meine Einbildung, hat er durchgeschlagen und hat mich gefunden, mir gezeigt, dass ich ein Sünder bin und dass ich seine Rettung brauche. Das ist nichts, was ich bewirkt hätte. Das ist Gottes Geschenk. Nicht ich habe mich für ihn entschieden, er hat sich für mich entschieden. Er hat mich gerettet. Und ich weiß nicht, wenn ihr an eure Geschichte zurückdenkt, wird es euch wahrscheinlich ähnlich gehen. Und falls ihr denkt, es ist anders, habe ich euch noch einen Vers mitgebracht. Epheser 2, Vers 8 bis 10. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Wir sind Gottes Eigentum verschenkt an Christus. Ein Bild, das die Bibel dazu häufig benutzt, ist das eine Hochzeit. Wir sind die Braut, die der Vater dem Sohn schenkt. Und da ist ein interessanter Aspekt drin. Wenn ich das jetzt so erzähle, und dann habe ich ein bisschen so das Gefühl, wir sind so ein Spielball zwischen zwei göttlichen Personen, so ein Objekt, das halt in der Gegend rumgeschenkt wird. Aber das ist nicht das, was Gott hier eigentlich meint. Sondern es ist so, dass uns derjenige, der uns schenkt, und auch derjenige, dem wir geschenkt werden, dass der uns unendlich liebt, dass er uns als seine Braut bezeichnet, als etwas, das er absolut möchte, das er will, das er liebt. Und dass er so sehr liebt, dass er freiwillig und mit offenen Augen in den Tod rennt am Kreuz, dass er alles auf sich nimmt, damit wir eines Tages bei ihm sein dürfen, damit seine Braut eines Tages vor ihm steht. Er hat uns das ewige Leben geschenkt, er hat uns den Vater offenbar gemacht, wie es heißt, und er hat uns sein Wort geschenkt. Es ist wie ein Bräutigam, der deine Braut bekommt und ihr erstmal voller Stolz und voller Freude alles zeigt und alles gibt, was er ihr geben kann. Das ist das Bild, das Jesus von der Gemeinde hat. So denkt Jesus über uns und so denkt Jesus über dich. Und die zweite Frage, die wir uns anschauen wollten, war, was will er für uns? Was ist das, was Jesus bittet? Warum bittet er hier überhaupt? Jesus verlässt diese Erde und geht fort und ist erstmal nicht mehr hier. Er ist nicht mehr bei seiner Braut und er kann sie selber nicht mehr halten. In Vers 11 sagt er zum Beispiel, und ich bin nicht mehr in der Welt, diese aber sind in der Welt und ich komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Jesu Bitte, Jesus Anliegen hier ist es, dass wir bewahrt bleiben in ihm. Jesus, der König der Welt, derjenige, dem alle Macht gegeben ist im Himmel auf Erden und auf Erden, derjenige, der die Macht hat, über Leben und Tod zu entscheiden, der ewiges Leben gibt, wünscht sich von ganzem Herzen, dass wir bewahrt bleiben in ihm und dass wir eines Tages bei ihm sind. Und mehr noch, er selbst sorgt dafür. In Johannes 10 lesen wir Folgendes. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Was mir mein Vater gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann es aus des Vaters Hand reißen. Verstehen wir das? Wir sind von vornherein dazu bestimmt, in Christus gerettet zu werden. Wir sind das Eigentum Gottes und wir sind das Liebesgeschenk des Vaters an seinen Sohn. An Jesus, der uns so sehr liebt, dass er freiwillig ans Kreuz gegangen ist, um dich und um mich zu retten. An Jesus, der in jedem Moment vor Gottes Thron eintritt für uns und betet, der sich nach uns sehnt und der uns nicht loslassen wird. Wir sind sicher in seiner Hand und niemand kann uns ihm rauben. Und das ist der Grund, warum wir Freude haben dürfen, auch wenn die Umstände schlecht sind. Das ist der Grund, warum wir Hoffnung haben dürfen, wenn alles hoffnungslos scheint. Weil wir wissen, dass wir sicher in seiner Hand sind, dass er uns hält. Wenn Jesus hier also sagt, dies habe ich geredet, damit meine Freude völlig in ihnen sei, dann sagt er das, weil er weiß, dass wir jetzt wissen dürfen, dass wir in ihm sicher sind, dass er uns von ganzem Herzen liebt und dass er uns bewahrt. Ich möchte an dieser Stelle schließen, indem ich einen meiner Lieblingstexte aus der Bibel vorlese. Den finden wir in Römer 8 und das ist quasi die Zusammenfassung von Paulus, wie er dieses gesamte Thema sieht. Und ich will euch das einfach unkommentiert vorlesen und danach wollen wir in Lobpreis gehen und Gott und Jesus, der uns so sehr liebt, der uns für uns ans Kreuz gegangen ist, loben und preisen. Ich lese aus Römer 8 ab Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zu Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in dem Allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen.